Das ist
Lost on Planet Fashion.
Der High Fashion Podcast
mit Nadine
und Alexander.
Hallo.
Hallo.
Da sind wir wieder.
Ja.
Ein Urlaub liegt hinter uns.
Oh, sag das nicht.
Aber der nächste liegt ja auch vor uns.
Ja.
Nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub oder so.
Das ist grundsätzlich viel zu wenig
Urlaub. Ist ja immer zu wenig, wenn es danach geht. Wenn es für dich danach geht.
Ja, unbedingt. Ich liebe Urlaub. Ich brauche Urlaub. Ich liebe Reisen.
So, was ist denn dein Lieblingsreiseziel?
Naja, Italien grundsätzlich und vor allem...
Das habe ich jetzt nicht erwartet.
Ach so, doch. Doch, Venedig und ich liebe die norditalienischen Seen und wenn wir so noch in Europa unterwegs sind, dann liebe ich natürlich auch noch so ein paar Hauptstädte, vor allem Frankreichs Hauptstadt Paris.
Oh, und was für ein eleganter Schwenk das war zu unserer neuen Podcast-Folge.
Ach, ich dachte, du sagst noch was, wo du gern hinfährst.
Na gut, Urlaub. Dann schwenk mir kurz zurück und dann sage ich, wo ich gern hinfahre. Auch Italien, Venedig. Was für dich Paris ist, ist für mich Venedig, glaube ich. Weil die Stadt uns ja auf besondere Weise sogar verbindet.
Das stimmt.
Ansonsten, ja, weiß ich gar nicht so genau. Italien hat schon einen besonderen Platz in meinem Herzen, muss ich sagen.
Ja, finde ich gut.
Das Lustige ist, dass ich als Kind immer gerne nach Italien wollte, aber meine Eltern nie mit mir hingefahren sind. Sondern wir waren halt immer irgendwo anders, meistens mit dem Flugzeug irgendwo.
Ach, das ist ja auch so schlecht.
Nein. Also wir waren zum Beispiel viel in Griechenland, was ich auch immer noch sehr, sehr schön finde. Und was auch immer noch einer meiner liebsten Reiseziele ist.
Besonders wegen dem Essen.
Ja, griechisches Essen ist das Beste. Das muss wirklich auf die Eins, ne?
Ja.
Ja, nee, griechisches Essen hat auch einen besonderen Platz in meinem Herzen. Neben Italien. Griechisches Essen in Italien, das ist
das
10
Beste.
Von 10.
Ach so. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, keine Ahnung.
Wahrscheinlich nicht. Aber ja, ich mag beides. So.
Ja.
Jetzt habe ich gesagt, wo ich gerne hinfahre.
Sehr gut.
Und wir kommen aber wieder heute dahin zurück.
Wir fahren jetzt nach Paris.
Wo du gerne hinfährst, genau, nach Paris.
Genau, ich fahre sehr gerne nach Paris.
Genau, denn die aktuelle Podcast-Folge befasst sich mit dem französischen beziehungsweise mit dem Pariser Chic.
Oh, das ist doch toll, oder? Das klingt doch schon wie Urlaub.
Das klingt tatsächlich ein bisschen wie Urlaub und ich glaube, jeder hat da so ein gewisses Bild vor Augen, wie das aussehen könnte. Wir klären aber heute, wie es denn tatsächlich aussieht, ob es einen Unterschied gibt zwischen Pariser oder französischem Chic, was so bedeutende Modemarken sind oder Modemarken, die das verkörpern. Und am Ende wollen wir noch sagen, wie man diesen Pariser Chic perfekt stylt.
Das ist ja toll.
Also viele, viele tolle Sachen. Und wir werden zwischendurch vielleicht auch ein paar Klischees erläutern und vielleicht ein paar interessante Fakten immer mal wieder einstreuen. Also es wird heute interessant.
Währenddessen es sonst immer langweilig wird, wird es heute interessant.
Nein, es ist sonst nicht langweilig.
Okay, gut.
So, ich würde jetzt gerne ein Croissant essen.
Oh, lecker.
Lecker.
Ja.
Genau.
Und ein Glas Champagner für mich.
Gut.
Willst du mal versuchen zu erklären, was denn der Begriff französischer Chic oder Pariser Chic ist?
Das will ich. Wenn du mich so fragst, das will ich. Ich habe tatsächlich herausgefunden, dass es einen Unterschied zwischen beidem gibt.
Oh, das ist krass, das wusste ich nicht.
Wirklich nicht?
Nein. Ich kann ja nicht alles wissen.
Gut, dann sage ich was zum französischen Classic Chic. Der ist nämlich dezent und elegant, enthält quasi keine schreienden Muster oder Farben, sondern eine raffinierte Schlichtheit. Raffinierte Schlichtheit, das klingt schon gut, ne?
Ja, genau.
Könnte schon Teil der Folgenbeschreibung, also der Folgentitel
sein. Raffinierte Schlichtheit, ja. Schöner Untertitel.
Der Schnitt der Kleidung ist besonders wichtig. Also die Passform zählt sehr, sehr viel. Mehr noch als ein Logo. Also der Schnitt geht über die Marke. Es ist quasi mehr wert, ein perfekt sitzendes weißes Hemd zum Beispiel zu haben, als ein Designerstück, was vielleicht nicht so gut sitzt.
Oh.
Die Garderobe ist sehr zeitlos. Also man investiert quasi mehr in Langlebigkeit, statt auf schnell wechselnde Trends zu setzen. Und man hat eine gewisse, und jetzt sage ich das ein bisschen französisch.
Oh, bitte?
Nonchalance.
Oh, très bien.
Also man hat quasi eine gewisse mir-doch-egal-Haltung.
Ja.
Mir doch egal. Also man ist nie überstylt. Also der French Chic ist quasi eine Ästhetik, welche sich an französischen Frauen orientiert. Man hat hochwertige Basics, wie eine weiße Bluse oder, ja, es gibt so typische Elemente, dazu komme ich später noch. Der Paris Chic, der ist ein wenig lockerer, urbaner, verspielter als der French Classic Chic. Er ist quasi mühelos und unperfekt. Und er ist etwas moderner und oft von aktuellen Strömungen beeinflusst. Zum Beispiel hat er auch Boho-Elemente oder Street-Style-Einflüsse.
Ist dann quasi der französische Chic vielleicht die eher etwas konservative Variante?
Auf jeden Fall,
okay. Ich habe da so ein bisschen so ein Bild vor Augen. Ich habe jetzt so diesen französischen Landadel vielleicht so ein bisschen vor mir für den französischen und dann die jüngere Dame, die jüngere Frau für den Pariser Chic.
Weißt du, was mir sofort einfällt? Ralph Lauren.
Ralph Lauren, das ist aber eine amerikanische
Marke. Ich weiß, dass das eine amerikanische Marke ist, aber so diesen Vibe so.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Ja. Mhm. Auf jeden Fall zurück zum Pariser Chic. Er ist jedenfalls lässiger kombiniert. Also hier hat man zum Beispiel mal einen Blazer und eine Jeans mit Sneakern, während der French Classic Chic eher eine Blazer wäre, eine Stoffhose und Loafers.
Mhm. Mhm.
Also es ist quasi etwas weniger perfekt und soll ein bisschen zufällig angezogen sein.
Ich glaube, das ist so eine typische Eigenschaft, so, ich weiß nicht, das soll nicht irgendwie kritisch klingen oder so, aber eben wirklich, wie ich es vorhin gerade so meinte, so dieser Landadel, beim deutschen Adel ist das ja auch so, da geht es auch darum, dass man, da geht es eher um dieses Teil und nicht, was das für eine Marke ist und eher, was es repräsentiert.
Ja.
Darf ich noch kurz, und ich finde da, also französischer Chic, Monsieur Claude und seine Töchter.
Ja.
Ja, das ist so das Bild, was ich davon habe. Das ist bestimmt ganz schön Klischee, aber...
Als französischer Chic,
ja. Genau. Und dann vielleicht der Gegenpart von dem Jüngeren und Moderneren, wahrscheinlich Emily in Paris. Wobei das ganz schlimm.
Emily Klischee in Paris ist aber wahrscheinlich zu überstylt.
Überzogen, klar.
Zu überstylt, genau.
Die leben ja oder spielen ja auch in so einer Bubble.
Also das, was auf jeden Fall ist, also Pariser Chic ist schon stärker Individualität, also steht dafür. Und hier hat man auch so Accessoires wie Vintage-Schmuck oder lässige Oversets, Blazer oder Jeans, wie ich gesagt hätte. Es soll halt aussehen, als hat man nicht lange drüber nachgedacht.
Hm.
Das soll immer mühelos umwerfend sein, auch wenn man sich die Mühe gemacht hat, darüber lange nachzudenken, aber du sollst es nicht sehen. Deshalb reden wir heute darüber, damit wir uns lange darüber Gedanken machen und ihr vielleicht, wenn ihr das nachstellen wollt, euch lange darüber Gedanken macht, wie ihr diesen Style nachstylt.
Okay, wow.
Aber es sieht am Ende super mühelos aus, ne?
Ja, also mir fällt dazu auch wieder ein, als wir ja selber in Paris waren das letzte Mal, war das ja auch so, dass es, gerade weil du sagtest Vintage, es gibt ja ganz viele Vintage-Läden in Paris, was nicht bedeutet, dass die alle top sind, aber man kann da natürlich viel finden und den Style auch gut dort sich inspirieren lassen.
Oh, was du mich durch diese Vintage-Läden gezogen hast.
Ja, das wird auch demnächst wieder
ja,
so sein.
Ja, ich weiß. Oh, wirklich, das war so anstrengend. Also ich gehe wirklich gerne bummeln, aber da muss ich sagen, das war wirklich, wirklich anstrengend.
Nein,
den ganzen
das ist
Tag
schön.
Eine Boutique Nein. nach der anderen, eine nach der anderen. Ich gehe gerne shoppen, wirklich. Aber wenn ihr mit Alexander shoppen gehen würdet, ich glaube, da geht jeder K.O.
Man weiß nie, in welcher Ecke der Schatz liegt. Schon manchmal habe ich da Teile gefunden, wo ich so gedacht habe, mein Gott, bloß gut, dass ich mir noch die Zeit genommen habe.
Ich möchte jetzt nochmal auf die typischen Elemente eingehen, also so auf typische Kleidungsstücke.
Ja.
Und da habe ich auch verschiedene Sachen so im Kopf. Einerseits habe ich beim gerade French Classic Chic, also diesem französischen Stil, habe ich einen Trenchcoat im Kopf. Mhm. Also so ganz klassisch beige.
Wie der Burberry. Der klassische Burberry.
Mhm. Ja, genau. Dann, was ganz typisch auch ist, ist ein Streifenshirt.
Oh ja.
Also so Marine inspiriert.
Ja, total.
Dann hatten wir schon Blazer, ne? Lässig getragen über einem T-Shirt oder auch über einem Kleid oder sowas. Blazer. Dann haben wir dunkle Jeans in Slim Fit oder im Boyfriend Style.
Mhm.
Und bei Schuhen sind es ganz klar Ballerinas oder Loafers. An was ich sofort denken muss, sind wirklich diese Chanel-Ballerinas, die es da mal eine Zeit lang gab, die so cremefarben sind zum Beispiel und die Spitze oben war schwarz. Und halt zum Beispiel noch ein Seidenschal. Gehst du damit überall?
Ja, fühle ich total. Ich weiß zwar nicht, wie ich in die Größe mit meiner 45, ob es von Chanel dann noch so Ballerinas gibt für mich, aber ich sehe mich da. Ja, doch.
Mhm. Ja. Auf jeden Fall, die Farben sind eher minimalistisch, schwarz, weiß, navy, beige, grau. Man strahlt auch ein gewisses Selbstbewusstsein aus.
Mm.
Und was mir zum Styling noch einfällt, ist so roter Nagellack.
Oh.
Roter Nagellack passt total zu dem Stil, finde ich. Und bevor ich jetzt noch tiefer einsteige, würde ich sagen, werfe ich den Ball in deine Richtung und dann kannst du uns vielleicht etwas über den historischen Abriss ganz kurz sagen und über ein paar Labels.
Sehr, sehr gerne. Also ich muss tatsächlich mal ein bisschen weiter zurückgehen. Und zwar geht das Thema französische Mode ja schon relativ zeitig los, nämlich mit Ludwig XIV. Bis Ludwig XVI., also in der Zeit der Monarchie, in der Höchstphase von Frankreich sowieso. Und zwar liegt es daran eigentlich, dass die Franzosen sehr, sehr viel Geld und eine sehr gute Politik gemacht haben und ihre Mode und das alles sehr stark gefördert haben und die einfach in Frankreich da schon immer wegweisend waren. Und die haben, was, wie man heute sagen würde, ein gutes Marketing betrieben. Denn sie haben eigentlich als erste begriffen, dass man etwas als Made in Frankreich sozusagen labelt. Natürlich nicht so, aber es war immer ein Gütezeichen, wenn man sagt, es kommt aus Frankreich. Und damit war das etwas Besonderes. Man konnte viel mehr Geld damit verlangen und die Nachfrage stieg. Und so konnte man im Prinzip über das 17., 18. Jahrhundert eigentlich durchgängig die Mode bestimmen. Währenddessen viel früher, dass die Italiener gewesen sind. Als sowohl als Architektur, als Kunst, als auch die Bekleidung, ist es eben in dieser Zeit, die haben die Franzosen das übernommen. Und sie geben das Zepter eigentlich nicht wirklich wieder ab. Nach der Französischen Revolution kam ja Napoleon, da gab es eine zwischenzeitliche eher ruhigere Phase. Das waren die Umsturzzeiten, da hatten die Franzosen einfach auch gar nicht so viel Zeit, sich über Mode Gedanken zu machen. Aber mit Napoleon änderte sich das wieder, die Mode wurde wieder opulenter. Und auch da wurde dieses Gütesiegel Made in France quasi wieder weiter aufpoliert. Jetzt machen wir einen größeren Sprung und schauen uns eigentlich erst die für uns interessantesten Sachen an. Und zwar nämlich 1858 kam ein Engländer, ein Schneidermeister, und zwar Charles Frederick Worth nach Paris, beziehungsweise eröffnete er dort das sogenannte House of Worth. Und dieses, und das fand ich sehr interessant, war das erste Haute Couture-Unternehmen. Und damit bildete sich sozusagen ein eigenes Modesegment, handgefertigte elitäre Kleidung.
Darf ich da kurz mal einhaken?
Ja.
Angeblich fand die erste Modenschau der Welt dort statt.
Ja.
Ha.
Vollkommen richtig. Und das Irre ist, ich habe extra nochmal geschaut, und zwar House of Worth gibt es immer noch.
Hm.
Also die Marke gibt es tatsächlich immer noch. Es gibt aktuell nur, ich sag mal so Schmuck und Hüte und so Taschen. Alles jetzt so eher so ein bisschen, naja, schon okay, kann man sich mal anschauen, aber für Liebhaber wahrscheinlich. Ich fand es jetzt nicht so überragend vom Design. Alles eher so mit dem Schriftlogo gemacht, aber jetzt ja nicht wirklich die Bekleidung und viel auf die Historie bedacht. Aber dort begann das im Prinzip, dass Schneidermeister im Prinzip die Mode weiterhin prägten und sie auch exportierten und das aber eben in dem Begriff Haute Couture und eben mit dieser Handarbeit, was wir ja in anderen Folgen ja auch schon mal ganz oft besprochen haben. In den goldenen 20ern. Kennen wir sie alle, Coco Chanel tritt auf den Plan und ihre größte Konkurrentin Elsa Schiaparelli, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, über die Konkurrenz zwischen den beiden. Die formen sozusagen diesen wirklichen Begriff von französischer Mode nochmal ganz neu, weil das modern ist. Und sie zeigen auch den Wandel und zeigen auch, dass da sehr viel künstlerische Begabung dahinter ist, weil eben da Humor und eben, wie hast du ja auch so schön gesagt hast, da auch nicht immer so dieses zu ernstzunehmende und gleichzeitig auch eine Botschaft vermitteln wollen. Und das finde ich auch sehr schön, glaube ich, was so bei französischer Mode und Pariser Mode generell immer mit drin ist. Die Frau steht im Zentrum und sie ist eine eigenständige Person, anders als das sonst immer so, wo die Männer beherrschen, geht es hier wirklich darum, dass die Frau stark ist und individuell ist. Und das finde ich ganz, ganz toll. Nach dem Zweiten Weltkrieg, Christian Dior, der New Look, großes Wiederauferstehen der französischen Mode. Da beginnt alles nochmal irgendwie auf eine neue Art und Weise. Neue Weiblichkeit wird gefunden, nachdem ja Chanel alles eher sehr geradlinig gemacht hat, kam Christian Dior und hat die weibliche Silhouette wieder rausgeformt. Ein Graus natürlich für andere, wie zum Beispiel Coco Chanel, die das ganz furchtbar fand. Aber der Erfolg hat das nun mal gezeigt, dass einfach Dior nun mal wirklich für die Zeit den richtigen Schnitt hatte. In den 60ern, Givenchy kennen wir, Audrey Hepburn war die größte Muse. Und er ja auch, das haben wir auch schon mal gesagt, war ja unter anderem auch der wirkliche Vermarkter des kleinen Schwarzen. Auch wenn Coco Chanel das im Grunde genommen ja erfunden hat, hat er das aber eigentlich so richtig gut vermarktet. In den 60er bis 80ern dominierten das vor allem französische Unternehmen wie Yves Saint Laurent, der aufsteigende Jean Pocoutier zum Beispiel und natürlich Paco Rabanne, Pierre Cardin sind solche Namen. Ich mache jetzt mal einen größeren Sprung in die nochmal in die heutige Zeit. Und heute geht es viel mehr um Globalisierung in der Mode, um Nachhaltigkeit und vor allem auch um Diversität. Das sehen wir bei ganz vielen großen, mittlerweile globalisierten Luxuskonzernen, die ja hauptsächlich in Frankreich ansässig sind. Hast du dazu noch irgendwelche Ideen oder irgendwelche Fragen? Hast du da noch was Anregendes?
Nee, ich habe aber einen interessanten Fakt.
Ja, hau raus damit.
Also erstmal zu König Ludwig dem 14.
Ja, der Sonnenkönig.
Genau der. Der trug hohe Absätze, um größer zu wirken. Und wusstest du, dass an seinem Hof Vorschrift war, dass nur Adel rote Absätze tragen durfte?
Ist gut, ne? Das ist doch irre.
Das ist irre, ja.
Ja, fand ich gut. Aber tatsächlich, man hat ja immer zum Beispiel Christian Louboutin hat man immer vorgeworfen, dass er das kopiert hat. Von Ludwig dem 14. mit dem roten Absatz. Das stimmt aber nicht.
Ah, okay.
Das hat man immer, wie gesagt, vorgeworfen, dass es daher hat. Nein, er hat einfach nach einer passenden Farbe gesucht und hatte einen schwarzen Schuh und hat dann einen Nagellack genommen und hat die Sohle einfach von einer Assistentin die Sohle rot angemalt und hat gesagt, so machen wir das ab sofort.
Du meinst, wenn ich mir keine roten Schuhe leisten kann, keine Louboutin-Schuhe, dann kann ich einfach
roten Nagellack
nehmen?
Ist bei Louboutin mittlerweile auch. Okay.
Nun gut.
Ja.
Ich habe noch was zum kleinen Schwarzen.
Oh, super.
Ich habe mir notiert, dass Coco Chanel das 1926 als Kleid für alle Gelegenheiten entworfen hat und dass es quasi schlicht ist, unauffällig und leicht zu kombinieren. Und weißt du, wie es die Vogue damals nannte?
Nein.
Das Ford-Modell der Mode. Schlicht, aber unverzichtbar.
Oh, krass. Ja, sehr gute Assoziation.
Weiß ja nicht, ob das eine gute Assoziation ist, das Ford-Modell der Mode.
Naja, Ford war ja zu der Zeit ja auch, das war ja eine Automarke, die war riesig groß und da hast du halt, das wurde tausendfach produziert, millionenfach wahrscheinlich produziert. Also, was ich aber an sich ganz spannend finde, ist ja eben vor allem, dass schwarze Kleider sind ja vor allem auch noch zu dieser Zeit etwas gewesen, was ja nur für die Trauer gewesen ist. Also die Farbe Schwarz ist ja was ganz Besonderes. Das gab es so im Grunde genommen in der Bekleidung nicht wirklich. Das Herren in Anzügen und sowas. Aber Frauen in Kleidern waren ein absolutes No-Go.
Okay.
Weil das sieht aus, als würde sie trauern. Das ist zu der Zeit nochmal was ganz anderes gewesen. Hatte nicht diesen Eleganzstatus.
Ja, sonst habe ich gerade nichts beizutragen.
Doch, du hast ganz viel beizutragen. Und zwar möchte ich dir gerne unseren ersten Designer vorstellen. Unter einer ganz, ganz neuen kreativen Personen sozusagen, neue kreative Leitung. Und zwar habe ich es ja vorhin schon gesagt, Givenchy. Und Sarah Burton, die ja von Alexander McQueen jetzt bei Givenchy ihre erste Kollektion uns schon präsentiert hat, auf der letzten Fashion Week in Paris. Und hierzu möchte ich dir gerne eine Auswahl von Looks zeigen, die, wie ich finde, der letzten Fashion Week die beste, erstmal was die für mich persönlich die beste Kollektion. Und es ist wahrscheinlich seit Jahrzehnten die beste Givenchy-Kollektion überhaupt.
Okay, na dann. Herr damit.
Herr damit.
Ah, die heißt doch, die kenne ich. Die kenne ich. Ja, über die haben wir schon privat mal gesprochen.
Nein, wir haben auch ein Reel dazu gemacht gehabt. Das musste ich damals auch.
Stimmt, sagen. Du hast recht. Aber wir haben auch privat dazu gesprochen.
Ja, das natürlich auch. Mehr als nur einmal.
Ja. Okay, ich habe 4 Looks. Einmal einen weißen Oversized-Mantel mit schwarzen Handschuhen und schwarzen Pumps. Dann habe ich ein High-Waist-Rock mit einem gelben, naja, wie so ein BH. So puschelig sieht's aus. Also so flauschig. Und schwarzen Trägern. Und auf dem Rock ist eine Steckerei mit so Ästen und Vögeln. So ein bisschen asiatisch, finde ich, angehaucht.
Ja, das stimmt. Darf ich kurz mal einhaken an der Stelle? Was du gerade beschrieben hast, ist ganz, ganz toll. Und zwar ist das etwa eine Erfindung von Givenchy, Hubert de Givenchy gewesen. Und zwar nennt sich das The Separates. Und zwar ist das die Trennung von Einzelteilen. Also sonst gab es in der Mode häufig entweder eine Jacke und einen Rock und eine Bluse oder ein Kleid. Aber er hat das getrennt. Er hat ein Oberteil und den Rock explizit getrennt. Meistens mit der sogenannten Bettina-Bluse, gab es nämlich auch schon baufrei in den 50er Jahren. Er hat das tatsächlich getrennt und das ist hier dort zu entdecken.
Das ist verrückt. Das ist wirklich verrückt. Okay, er hat es getrennt.
Ja, ja, also ja, du hast ein separates Oberteil gehabt, das konntest du zu unterschiedlichen quasi, ich sag mal, Unterteilen kombinieren. Und das gab es aber zu dem vorhergehenden Zeitpunkt so nicht. Es gab immer nur Komplettsets.
Das ist verrückt, Twin das Set. Ist jetzt
reinste völlig Normalität. Normal, völlig normal. Ja.
Der dritte Look ist jedenfalls auch wieder ein schwarzer BH, ich glaube aus demselben Flauschi-Stoff. Und dazu einen weißen Rock mit einer monströsen großen Schleife an der Seite. So groß, dass es quasi fast den ganzen Rock überdeckt. Und da ist auch wieder diese Stickerei drauf. Und der dritte Look ist ein hellrosanes Kleid, ein bisschen schräg geschnitten. Also quasi der Beinausschnitt ist schräg. Auf der einen Seite ist es quasi kurz, auf der anderen lang. Und es hat sehr große Falten vorn. Also es ist ein bisschen oversized. Der Ausschnitt, der Halsausschnitt ist sehr, sehr hoch. Man sieht quasi keinen Hals. Genau, das sind die vier Looks. Schaut sie euch gerne an. Alle Looks, die wir besprechen, findet ihr auf unseren Social-Media-Kanälen Lost on Planet Fashion, auf TikTok und auf Instagram.
Wie findest du es denn? Das ist jetzt sehr schön beschrieben, aber du hast nicht gesagt, wie du es findest.
Ich finde es sehr gut. Ich finde es sehr, sehr schick. Besonders Look 2 mit dem gelben BH und dem schwarzen Rock ist mein Favorit. Aber sie gefallen mir alle vier.
Schön, das gefällt mir. Wenn es dir gefällt, gefällt es mir auch. Ich finde es wahrscheinlich die beste Kollektion gewesen, dieser Fashion Week.
Aber du findest, dass Pariser schick ist?
Ja, finde ich schon.
Gut, dann gehen wir mal die Kriterien nochmal durch.
Ja.
Hochwertige Schnitte?
Auf jeden Fall, definitiv.
Materialien, hochwertige Materialien?
Auf jeden Fall.
Schlichte Farben?
Definitiv. Wir haben alles fast einheitlich, also fast ohne Farbverläufe, ohne Muster oder sonst irgendwas. Natürlich, wir haben eine hochwertige Stickerei, aber wir haben an sich wenig Tütü und Chichü. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das eben etwas ist, was ja eine sehr hohe Langlebigkeit hat. Also es ist etwas, was sich nicht so schnell satt sieht.
Ja.
Es ist weniger einem Trend unterlegen.
Ja, doch, ich finde da auch, das passt ganz gut dazu.
Ja. Wollen wir gleich zum nächsten gehen?
Wir gehen zum nächsten.
Okay, du beschreibst erstmal die Looks und sagst noch nicht, was da draufsteht, von welchem Unternehmen das ist. Und schon schmutzig.
Okay. Es ist ein langes rotes Kleid. Der Ausschnitt ist wieder sehr hoch, also sehr eng anliegend am Hals. Ansonsten ist der Schnitt sehr fließend, körpernah, ohne dass es eng ist. Eine rote Tasche aus Leder, ein bisschen so Lackleder, Kroko, glaube ich. Der zweite Look ist fast dasselbe Kleid, bloß in schwarz-weiß gestreift. Der dritte Look ist wieder ein Kleid. Oh mein Gott, das ist super schön. Schwarz. Auch wieder der Beinausschnitt wieder schräg, also auf der einen Seite ein bisschen länger, auf der anderen kürzer. Oben haben wir auch die Asymmetrie, das heißt, eine Schulter ist frei und auf der anderen Schulter geht es quasi so zusammen zu einem Träger. Und dann hat es irgendwie hinten, hängt wie so eine Schleppe runter und die hängt dann um den Arm oder wird ein Handschuh. Der vierte Look ist ein Zweiteiler, es ist ein Rock in Nude mit schwarzen Punkten und passend dazu eine Jacke. Sie sieht dick aus. Ohne dass sie jetzt irgendwie Daunennähte hat oder so, aber sie sieht schon nicht leicht aus vom Stoff, also nicht dünn. Und hat quasi einen kleinen Reißverschluss, der geht aber nur bis zur Brust und dann ziemlich ausladende Ärmel, also so mit einem riesenhaften Ausschnitt, Arm aus, also wo du den Arm durchsteckst. Und dazu eine wunderschöne schwarze Tasche haben die beiden letzten Looks. Die Tasche hätte ich selber sehr gern. Ja, sehr schön. Ich frage mich nur, ob die Muster zu krass sind für Pariser Chic. Also Look 1 und 3 auf jeden Fall, das rote Kleid und das schwarze Kleid. Ich würde sogar sagen, obwohl das ein krasses Muster ist mit dem schwarzen, weißen Streifen von Look 2, weil die Streifen sind schon sehr breit, bestimmt so 5, 6 Zentimeter breit. Aber trotzdem gibt es mir diesen Pariser Chic-Vibe. Also irgendwie ist es das schon. Obwohl wir ja gesagt haben, keine auffälligen Muster. Andererseits sind es wieder Streifen, ne?
Genau, Streifen hattest du ja.
Ja, das genannt. Stimmt, das stimmt. Nein, ja, lass dich durchgehen.
Also, beschrieben hast du?
Vier Looks.
Vier Looks von?
Jacquemus.
Von Jacquemus, genau. Genau, haben wir auch schon mal drüber geredet in einer unserer Podcast-Folgen. Und zwar ist Jacquemus ein verhältnismäßig junges Label, 2009 gegründet von Simon Port Jacquemus. Benannt nach seiner Mutter, nach dem Familiennamen seiner Mutter.
Eigentlich finde ich an dieser Stelle, dass wir mal eine Jacquemus-Folge machen könnten.
Ja?
Ja, finde ich schon.
Okay.
Weil wir feiern den selber so, diesen Designer, also dieses Label. Und man sieht sehr viel von denen. Und ich finde, die sind gerade so ein bisschen in aller Munde. Die haben schon eine Relevanz, finde ich. Und ich glaube, da haben wir viel zu sagen. Geile Marketingaktion. Jetzt hatten die erst diese Sportsachen, also diese Accessoires, wo vielleicht ein Paket auf dem Weg hierher ist.
Oh je, das können wir gerne mal machen. Und wenn euch das interessiert, dann kommentiert doch gerne mal. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns dazu ein Statement abgibt, ob ihr Lust
habt. Ja, ob ihr Lust drauf habt, dass wir das mal genauer beleuchten. Ja, auch sehr geile Marketingaktionen. Also es ist schon, ich glaube, da gibt es schon viele her. Und die haben sehr schöne Looks. Ist schon toll. Ja.
Ja.
Wäre schwer dafür.
Ja, ich fasse es jetzt hier nur mal ganz kurz zusammen. Ja. Wie gesagt, relativ junges Unternehmen, 2009 gegründet. Und interessant finde ich, dass es relativ wenig Modenschauen in Paris selbst zu den Fashion Weeks gab. Das war jetzt bei dieser Show tatsächlich so. Ansonsten sind die gern außerhalb des Kalenders. Das hatten wir ja schon mal besprochen. Und der Paris-Fokus ist jetzt da gar nicht so stark. Also rein so auch von der Inspiration. Das Frankreich-Thema wiederum sehr stark. Also die Grundinspiration ist meistens der französische Süden, das Mediterrane. Vielleicht ist das ja auch ein bisschen mehr so in der Mode zu entdecken. Aber dennoch finde ich, es sieht sehr französisch aus. Es sieht sehr edel aus. Ich finde, dass die Materialien sehr hochwertig sind. Und es gibt einen ganz tollen künstlerischen Touch mit so einem guten Anstrich an Humor.
Ja.
Ich glaube, die Jacquemus-Damen, die nehmen sich nicht zu ernst.
Ja, ich mag es auch total. Hast du denn noch ein Label für mich?
Ja, eins habe ich noch. Und jetzt, weil wir ein bisschen ernst waren, also weil wir eigentlich vom Humor jetzt zum Ernst gekommen sind, wird es jetzt ein bisschen ernster.
Ach, wir waren schon beim Humor.
Ja, ja, also der Humor war jetzt Jacquemus, das lockere, leichte und sonnige.
Und jetzt kommen wir zu
dem Ernsten. Etwas ernster, okay. Wenn so etwas...
Gut, ich höre auf zu lachen. Ich gucke
genau, jetzt. Genau, nein, du kannst gerne lachen, überhaupt gar kein Problem. Und zwar habe ich nochmal geschaut und ich fand, darüber haben wir noch nie gesprochen, und zwar ist es das Label Celine.
Ah, Celine.
Ja, die Marke wurde 1945 von Celine Fiapiana gegründet und begann ursprünglich als Maßschuhgeschäft für Kinder.
Als Maßschuhgeschäft für Kinder?
Ja, tatsächlich, ja. Und in den 1960er Jahren erweiterte Celine ihr Sortiment um Damenmode und Accessoires und etablierte sich schnell für minimalistische Luxusmode mit einer zeitlosen Eleganz. Ja.
Ein verrückter Werdegang, okay.
Ja, ganz verrückt. Von 2008 bis 2017 war die Designerin Phoebe Philo, haben wir schon mal in der Quiet Luxury-Folge über sie gesprochen. Und aktuell von 2018 bis jetzt immer noch, wobei es da so ein paar Gerüchte gibt, ist es Hedi Slimane. Der war ja schon bei Saint Laurent und bei Dior und wie gesagt aktuell bei Celine. Das Interessante ist, dass es seit längerem keine wirklichen Modenschauen mehr gibt von Celine, sondern es gibt nur noch so Videopräsentationen oder Filme oder sowas, wo die Kollektionen vorgestellt werden. Deswegen werden jetzt die Lookbook-Aufnahmen auch etwas anders aussehen, als du das sonst gewohnt sind. Genau.
Ist mehr Post auf jeden Fall.
Ja, genau.
Okay, also es sind vier Looks. Auf jeden Fall, was als erstes auffällt, sind die neutralen Farben, also sehr viel Grau und Schwarz. Das erste Model trägt quasi ein graues Kostüm, also ein Faltenrock, der fast knielang ist, ein Blazer dazu und ein Seidenschal. Ein schwarzes, breiteres Haarband und ein helles Oberteil. Ich weiß nicht, ob es Samt ist. Das könnte sein. Der zweite Look ist ein Kostüm wieder in Hahntrittmuster, auch wieder ein Faltenrock und ein Blazer dazu, goldene Ketten, also auch nicht unbedingt sehr nah am Hals, sondern etwas tiefer gehender, lange Ketten in Gold und ein weißes, cremefarbenes, also so eine Mischung aus weiß und cremefarben, Spitzen, top. Der dritte Look, den finde ich ganz interessant, das ist ein schwarzes Kleid. Es ist sehr gerade geschnitten und es ist ein super Mini-Kleid. Der Stoff sieht sehr, fest aus, fast so wie Neopren, also starr, nicht fließend. Ist jetzt nicht super weit, aber auch nicht körpernah, sodass man alles sieht, also die Konturen. Und oben am Ausschnitt, der ist ein bisschen halbrund, über der Brust sozusagen, ist eine wirklich breite Spitze aus drei Volants in Creme. Und dazu wieder ein breites Haarband. Das finde ich ziemlich cool. Ich würde es nie anziehen, aber ich finde es super cool. Der dritte Look ist wieder ein Faltenrock in Grau und wieder ein schwarzer Blazer und ein Seidentuch. Ja, die sind alle schon sehr, sehr ähnlich, die Looks, bis auf dieses Kleid. Und alle schon eher flache Schuhe.
Faltenröcke magst du nicht, stimmt's?
Faltenröcke mag ich nicht.
Kellerfaltenröcke.
So, ja, na, weil richtig. Sie halt auftragen. Also oft tragen sie auf und deshalb mag ich sie persönlich nicht an mir, wobei sie mir per se gut gefallen, wenn es nicht zu schulmädchenhaft aussieht.
Ja.
Was das hier nicht tut, auf jeden Fall.
Das stimmt. Das stimmt, das tut es nicht. Ich finde, und das ist auch gar keine, soll gar nicht abschüssig sein, aber es hat so ein bisschen was auch von 60er Jahren die hoch im Luxuskonzern sitzende Sekretärin.
Ich wollte vor allen Dingen sagen, du magst keine Faltenröcke.
Per se weiß ich das gar nicht.
Wirklich? Immer wenn ich dir einen gezeigt habe, hast du irgendwie mir verdeutlicht, naja, du magst keine. Also ich hätte jetzt geschworen, du sagst, nee, Faltenröcke mag ich nicht. Also du nicht.
Das kann gut sein, das kann auch richtig in die Hose gehen.
Wie findest du es denn da?
Also tatsächlich, das Look 3, das Kleid, gefällt mir auch am besten. Mhm. Ich hätte noch andere Looks reingenommen, wenn die aber im Total Look, also in der Komplettansicht gewesen wären, aber die waren teilweise eben manchmal nur
ausschnitthaft.
Und das finde ich immer, das zeigt sehr wenig. Und ich möchte mal, dass man eigentlich so den Total Look schon auch sieht.
Also es passt auf jeden Fall erstmal zum Thema, ne?
Auf jeden Fall.
Absolut Pariser Schick. Schaut euch gerne unbedingt mal die Looks an.
Ja.
Und sagt uns doch mal, welcher euch am besten gefallen hat und ob es für euch Pariser Schick ist oder eher weniger. Wobei, hier gibt es eigentlich schon fast keine, oder es gibt eigentlich so per se keine große Diskussion, aber es passt schon alles zum Thema. Aber ich meine, ist es jetzt so das Typische, was man sich vorstellt oder nicht? Das will ich damit sagen.
Ja,
so,
was ich erstmal grundsätzlich cool finde, ist, dass wir drei Beispiele haben und die wiederum für ganz unterschiedliche Momente auch im Leben von einer Frau stehen können und man auch tatsächlich sehr gut erkennen kann, was es für ein Thema ist, also was es für ein Leben ist und was für ein Lebensgefühl dahinter steckt. Und das finde ich sehr, sehr schön. Vielleicht macht der Satz auch gar keinen Sinn. Keine Ahnung.
Dann würde ich jetzt gerne noch ein paar interessante Fakten einstreuen.
Streu.
Und zwar zu den Streifenshorts, ne?
Mhm.
Weißt du, wo das herkommt mit den Streifenshorts? Oder weißt du irgendwas zu Streifenshirts?
Naja, meistens kommen die ja aus der Marine. Also vor allem, wenn die horizontale Streifen sind.
Ja, genau, die meine ich.
Genau, das kommt aus der Marine.
Die heißen auch Marinière oder sowas. Ich kann kein Französisch, aber ja, ich glaube, es heißt Marinière.
Ja.
Marinier, ich weiß nicht.
Ich weiß jetzt nicht genau, ob das eine hundertprozentig französische Variante ist. Ich weiß, dass es eben so in dem späten 19. Jahrhundert war das schon so auch. Gab es das überall mal so, auch in Deutschland, aber...
Also ursprünglich war es die Uniform von französischen Matrosen.
Mhm.
Und jede der 21 weißen und 20 blauen Streifen sollte einen Sieg von Napoleon symbolisieren.
Boah, wow, was für ein krasses Thema. Wirklich, wow, das ist spannend. Da muss man ja tatsächlich mal nachzählen. Ja, doch, doch, doch. Also vor allem, da interessiert mich, hat Jean-Paul Gaultier das gewusst und hat er das aufgegriffen? Er hat es bestimmt gewusst. Ja, das ist spannend.
Dann habe ich noch was. Das ist jetzt Mode im weiteren Sinne. Es geht um Parfum.
Mm.
Und zwar um Chanel Nummer 5.
Oh.
Das ist bis heute das meistverkaufte Parfüm der Welt.
Kann ich nicht nachvollziehen.
Weil du es nicht magst.
Ich mag es nicht. Nein, tut mir leid. Ich mag liebe Parfums, aber das mag ich nicht.
Okay. Jedenfalls wollte Coco Chanel damals einen Duft, der nach einer Frau riecht, nicht nach einem Blumenstrauß.
Mhm. Ja, ist ein synthetischer Duft. Ich finde ihn ganz schwierig. Und vor allem ist der ja auch gar nicht mehr der Originalduft.
Der, den man jetzt bekommt?
Ja, ja, das ist nicht der Originalduft, weil die werden, ich weiß jetzt nicht genau die Abstände, aber die werden sozusagen immer an den Zeitgeist etwas angepasst. Also die Formel, der Vorteil ist, oder ist es nicht wirklich, aber die ändern sich sozusagen ganz klein wenig in ihrer Rezeptur. Und dann machen die Unternehmen das ganz gerne mal so, dass sie dann sozusagen den Ursprungsduft mal so als Klassiker so unter einem anderen Namen kurz rausbringen und den gibt es dann so für 5 Jahre, kann man den kaufen, produzieren die eine große Charge und dann kannst du den Originalduft nochmal kaufen und der hat dann nochmal einen extra Namen oder sowas und dann verschwindet der wieder und dann kommt der dann wieder.
Mhm. Ja. Okay.
Ich glaube so alle 25 Jahre oder sowas wird die Rezeptur mal angepasst.
Okay. Und jetzt möchte ich aber noch über ein Teil reden, über das wir unbedingt reden sollten, was zu dem Thema passt.
Mhm.
Und was vielleicht auch ein bisschen Klischee ist. Oh, aber Gott. Genau deshalb müssen wir ja besprechen. Kannst du dir vorstellen, was ich meine?
Ja, ich kann mir vielleicht vorstellen, dass du von dieser Barettmütze redest.
Ja,
oder?
Genau. Oh Gott, ja. Von der rede ich. Das Barett, das war eigentlich nie das Pariser Modeaccessoire. In Frankreich galt das Barett lange als eine Kopfbedeckung der Landbevölkerung und nicht der schicken Städter. Also seine Wurzeln liegen quasi im südwestlichen Frankreich, besonders in der Region und jetzt... Kann ich wieder an meine Grenzen kommen? Béarn heißt es, aber es ist natürlich falsch ausgesprochen, also B-E-A-R-N mit der Betonung auf dem E. Béarn.
Ja.
Keine Ahnung. Und im französischen Baskenland. Dort wurde es jedenfalls seit dem 15. Jahrhundert von Bauern und Hirten getragen, weil es praktisch war, warm und robust. In den 30er bis 50er Jahren setzten es Modeikonen wie Brigitte Bardot oder Pablo Picasso in Szene und später taucht es dann auch immer wieder in Designerkollektionen auf, von Dior bis Saint Laurent. Und auch Karl Lagerfeld ließ zum Beispiel die Models in seinen Chanel-Shows oft Barretts tragen. Aber warum ist quasi das Barett nun Pariser Chic? Oder ist es das überhaupt? Du sollst mir eigentlich antworten.
Aber ich soll dir darauf antworten.
Nein, musst du nicht.
Ich finde nicht. Das ist,
also, Also es symbolisiert eher eine stilisierte Idee von Paris, nämlich so Künstlerleben und Individualismus. Aber die Wahrheit ist natürlich, dass eher Touristen das tragen.
Ja.
Weil sie damit das Bild irgendwie verbinden von Kaffee, Croissant, dazu trage ich ein Barett.
Ja, komm, lass mich das mal kaufen.
Echte Pariserinnen tragen es wahrscheinlich eher selten.
Mhm. Kann ich mir auch nicht vorstellen.
Ja, das wollte ich nur kurz zum Barett noch loswerden, weil ich finde, das muss irgendwie, da muss das irgendwie noch mal ein Thema sein, weil das ist so klischeehaft, ein Barett, das wir es einfach mal bei dem Thema besprechen müssten.
Das stimmt.
Und ich weiß, dass du Barretts gar nicht leiden kannst.
Naja, das will ich gar nicht so sagen, aber ich möchte einfach nur sagen, dass man das eben genau nicht aus dieser Motivation kaufen sollte, dass man sagt, ich bin jetzt in Paris und kaufe da an irgend so einem Ladenstand da einfach so ein 10 Euro, 15 Euro Wollmützending, weil da jemand mir sagt, das ist jetzt Lebensgefühl und das ist es wahrscheinlich nicht. Das kann jeder machen, was er möchte, um Gottes Willen, aber um jetzt modisch schick zu sein, ist das nicht.
Ja. Also, wenn wir jetzt sagen, wir haben ja am Anfang der Folge gesagt, wie trägt man denn jetzt nur den klassischen Pariser Schick? Gehört quasi, wenn man den tatsächlichen Pariser Schick tragen will, gehört wahrscheinlich das Barett eher nicht dazu.
Ja.
So. Was du brauchst, sind auf jeden Fall ein gutes Basic, also gut sitzende, neutrale Teile, wie eine weiße Bluse oder eine gut geschnittene Jeans. So die Levi's 501, glaube ich.
Ach krass,
das ist 501,
okay.
Ist so ein typisches Ding.
Wirklich?
Ich hoffe, es war die 501.
Ja, 501.
Aber, ja, also das ist
Klassiker.
So, genau.
Ah ja, das zählt rein.
Spannend. Genau. Ein Blazer. Man sollte sich mit den Farben zurückhalten. 3 Farben pro Outfit, mehr nicht.
Okay.
Also maximal,
schon,
ne?
Aber alles gesetzte Farben wahrscheinlich.
Ja, bevorzugt neutrale Farben. Also
was wahrscheinlich auch. Nicht Colorblocking.
Nee, kein Colorblocking. Nee, nicht wie Emily in Paris.
Ja, oh ja. Hm.
Eher goldener, zarter Schmuck und klassische Sonnenbrillen. Da habe ich mir aufgeschrieben, Celine-Stil. Deshalb lustig, dass du das vorhin erwähnt hast, ne? Und die Tasche, wir müssen natürlich immer über Tasche reden, sollte hochwertig sein und schlicht und natürlich aus Leder.
Hm. Und man trägt sie nicht Crossbody.
Ja, man trägt sie nicht Crossbody. Und noch zu den Schuhen, die sollten flach sein. Weil irgendwie der klassische Pariser Schick, da tragen die Pariserinnen nicht hohe Absätze. Also keine High Heels, sondern eher Loafers, Ankle-Boots, klassische Pumps, aber wirklich mit kleinem Absatz.
Ja.
Aber auch keine riesigen Sneaker oder keine klobigen Schuhe.
Naja, bei den Straßen in Paris ist das wahrscheinlich auch einfach.
Ja. Was das Styling betrifft, habe ich ja vorhin schon von roten Nägeln gesprochen. Das stimmt und dazu gesellt sich roter Lippenstift, aber sonst eher ein natürliches Make-up, also keine krassen Smoky Eyes oder so, sondern eher natürlich. Die Haare können leicht unordentlich sein oder so locker hochgesteckt, aber nie zu perfekt, eher so messy, dutz oder irgendwie was undone aussieht, was es aber nicht ist. Was ich vorhin schon gesagt habe, es soll alles mühelos aussehen und nicht zu gewollt, obwohl es natürlich nicht mühelos oder ungewollt ist. Man verzichtet auf riesige Logos oder Schriftzüge. Und wie gesagt, kein Overstyling, habe ich schon gesagt. Und Ultratrends, so Neonfarben oder Cutout-Looks oder sowas, gehen da auch nicht. Wie findest du denn jetzt den französischen oder Pariser Chic?
Ich finde den sehr ansprechend persönlich, weil er eben diese Langlebigkeit hat. Und ich bin ja nicht so ein großer Fan von Trends. Auch wenn wir natürlich hier gerne über Trends sprechen und das ist ja auch gut so. Aber persönlich ist das nicht so mein Ding. Ich mag diesen klassischen Aspekt, dass Kleidungsstücke langlebig sein sollen, finde ich sehr gut. Und ich finde vor allem, also dieses Gefühl, was es so transportieren soll, also so diese Freiheit und Selbstbewusstsein, finde ich. Und dass es eben wirklich darum geht, dass man gepflegt wirkt. Und das finde ich sehr schön.
Gut, jetzt noch eine abschließende Frage. Findest du Pariser Chic ist der gute Freund von Quiet Luxury.
Wir haben ja jetzt schon häufiger über Quiet Luxury gesprochen. Und ich bin ja kein ich bin nicht so ein Fan von Quiet Luxury, wie ich von Pariser Chic bin. Und ich finde, dass da mehr Individualität drin steckt.
Im Pariser Chic.
Auf jeden Fall. Weil bei Quiet Luxury ist ja tatsächlich um den Wert des Teiles geht und das, was es auch verkörpert, währenddessen du bei diesem Pariser Chic ja auch wirklich, also du hast diese Einstellung, einfach das richtige Teil zu kaufen und es zu kleiden, aber diese eigentliche, das eigentliche Zelebrieren dieser Mode ist da viel weniger ein Thema. Bei Quiet Luxury machst du das alles ganz bewusst, um ein Statussymbol zu machen oder zu haben. Und bei diesem Pariser Chic ist das überhaupt nicht so. Das ist kein Statussymbol, sondern das ist Gefühl.
Okay, das gehe ich mit. Ja, und dann sind wir am Ende der Folge angelangt.
Mein Gott, das ist wahnsinnig, mit dem TGV nach Paris geeilt.
Und jetzt eilen wir wieder zurück in die Realität, in unseren Alltag.
Ich wollte nochmal mit Victoria Beckham telefonieren heute, aber vielleicht mache ich das dann noch.
Mach das, ja. Mach das.
Ich treffe mich
Es vergeht auch keine Podcast-Folge, wo wir nicht über Victoria sprechen.
Ja, ich habe sie nicht erreicht.
Soll ich dir mal was sagen?
Mit dir sprechen.
Ich habe sie nicht erreicht.
Nein.
Soll ich dir was sagen? Du kannst auf jeden Fall mit Victoria Beckham keine Croissants essen. Sieht Victoria Beckham aus, als würde sie Croissants essen?
Nein, das stimmt.
Ich glaube, sie hat, David Beckham hat ja auch mal gesagt, wovon sie sich so ernährt. Und ich glaube, Croissants gehören nicht in ihren Ernährungsplan.
Und zum französischen Frühstück gehört ja nun mal nur ein Croissant. Butter und Marmelade. Eine Zigarette und ein Kaffee.
Ist das nicht auch ein bisschen Klischee mit der Zigarette?
Nein, da ist, glaube ich, ganz viel dran. Aber da kann gerne jemand anders jetzt mal kommen und sagen,
ich habe mir aufgeschrieben, Klischees, Barettmütze,
Zigarette,
kleines Schwarzes, kaum schminken, was sich als falsch erwiesen hat, weil man sieht nur aus, als würde man sich nicht stark schminken, aber man ist natürlich geschminkt. Jede Frau raucht. Und da habe ich mir aufgeschrieben, altes Klischee. Heute rauchen sehr viele, sehr viel weniger Französinnen, aber ja, tatsächlich das. Aber es gibt ja in vielen Cafés und Restaurants oder in fast allen gibt es ja Rauchverbot, auch in Frankreich.
Ja, ja.
Und von daher nichts hier mit Rauchen immer nur.
Aber ich glaube, das ist in Rom noch viel schlimmer.
Und dann habe ich noch ein ganz schlimmes Klischee.
Ja.
Ich habe natürlich dünn, habe ich geschrieben.
Natürlich dünn?
Naja, dünn.
Ach so, aber die sind natürlich dünn.
Aber es ist natürlich Quatsch.
Nein.
Deshalb danke, haben wir ja auch Quatsch-Klischees.
Danke an Givenchy nochmal an der Stelle, weil Diversity, wir haben das ja auch gesehen, das war
ja das nur. Ja, das finde ich sehr, sehr gut. Also es hat mir sehr gut gefallen.
Ja.
Gerade die Givenchy-Looks von, war das Ashley Graham oder war das eine andere Plus-Size-Model?
Gut, da bin ich jetzt überfragt, sonst weiß ich ja öfter mal einen Modelnamen. Diesmal habe ich mich da jetzt nicht so sehr.
Okay. Ist auch egal, auf jeden Fall sah sie fantastisch aus.
Ja.
In ihrem Zweiteiler.
Separate.
Ja, die Givenchy zweigeteilt hat.
Mhm. Dafür, dass du schon die Folge beendet hast, reden wir jetzt doch noch relativ lang weiter.
Okay, ich höre jetzt auf. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Was uns immer hilft, ist, wenn ihr uns ein bisschen Liebe da lasst, kommentiert gerne. Entweder hier auf der Plattform, wo ihr das gerade hört, oder auf Instagram und TikTok. Und wir freuen uns, wenn ihr uns folgt. Und vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Wenn ihr könnt, fahrt nach Paris.
Au revoir. Tschüss.
A bientôt.